Dann möchte ich mal loslegen. Ich bitte euch, dass ihr Fragen stellt, wann immer ihr könnt. Wenn ihr Fragen habt, diese stellt sich gleich. Ich habe, wie gesagt, sehr anderes Vokabular als ihr. Deswegen weiß ich oft nicht, welche Begriffe ihr kennt und welche nicht. Und wenn ich sie verwende und ihr kennt sie nicht, dann müsst ihr mich darauf hinweisen. Das Zweite, wenn ich wieder zu leise werden sollte, dann weiß ich das auch. Wie mein Vater das schon angekündigt hat, hat angefangen, dass wir uns recht häufig und viel gestritten haben, in Anführungszeichen, was denn mit dem Internet so los ist. Ich bin überzeugt, da steckt richtig Musik drin. Und er meinte immer, er sieht nicht, wo da die politische Relevanz auftaucht. Und aus diesem Konflikt ist jetzt auch mein Vortrag entstanden. Ich werde ihn also recht kurz halten. Ich könnte mich über 5 Stunden auslassen und trotzdem nur ganz wenig ansprechen. Deswegen mache ich das gar nicht, sondern werde versuchen, etwa in einer halben Stunde ganz wenige Sachen, genau einen Punkt, ins Ziel zu bringen. Und danach haben wir noch sehr, sehr viel Zeit, um das hier zu diskutieren, wo ich Fragen beantworten kann dazu, weil ich auch einfach wenig Ideen habe, was das denn ist, was euch so interessiert daran. Ja, ich weiß, was mich interessiert, aber was euch interessiert, stehe ich auf dem Schlauch. Der Hauptbegriff, um den wir uns gestritten haben, das war der Begriff soziale Innovation. Stimmt's, Papa? Ja, ich sagte immer, da sind soziale Erfindungen drin, und er meinte politische Relevanz. Ne? Und diese soziale Innovation, die möchte ich vorstellen, weil das ist, worum es wirklich geht. Ja, genau danach die Übersetzung, die Diskussion. Zum Ablauf, ich werde erst ein paar Beispiele bringen und versuchen, ein bisschen einzustimmen, was denn das ist, was da passiert. Das danach ein bisschen auf die theoretischen Grundsätze reduzieren, die da dahinter stellen. Und danach diesen Unterschied zwischen der ganzen klassischen und dieser Informationsgesellschaft möglichst auf den Punkt bringen. Ja, diese Beispiele, das sind für mich einfach konkrete Auswirkungen, die das Informationszeitalter auf uns alle hat und die wir auch nicht so ohne weiteres mehr abschalten können. Ich habe versucht, mich an wenigen Sachen aufzuhalten. Ich hoffe mal, dass es da ein bisschen deutlich wird. Schüler zum Beispiel sind ein tolles Beispiel. Schüler wissen durch die Bank mehr als ihre Lehrer über das Internet. Also, ich habe bisher nur sehr, sehr wenige Lehrer getroffen leider, die wirklich fit sind und wissen, wie man im Internet zum Beispiel Google bedient, im Detail. Weil, klar, im Internet gibt es wahnsinnig viele Texte. Und Schüler müssen Texte als Hausaufgaben abgeben in ganz vielen Teilen. Und die bedienen sich natürlich. Und wie man sauber zitiert, wird in den Schulen nicht so wirklich beigebracht. Weil das war ja bisher auch kein Problem. Und ich meine, es ist nicht weiter schwer, ein Plagiat zu finden im Internet. Ja? Ich setze einfach irgendeinen Satz bei Google rein und setze ihn in Anführungszeichen. Und dann sucht Google genau nach diesem Satz. Ja? Und sobald er irgendwo vorkommt, weiß man natürlich, was los ist. Ja? Aber dieses Detail ist natürlich fast niemandem, also vielen, vielen Lehrern einfach nicht bekannt. Da müssten also die Schüler mal die Lehrer lehren, in diese Richtung zumindest. Beispiel Nummer 2 ist das Wetter. Also ich hasse es inzwischen aus dem Fenster zu schauen, weil es ist einfach langweilig. Man sieht nur so einen kleinen Ausschnitt, ja, man sieht auch nicht, wie es die nächsten Tage ist, man hat keine Regenradarkarte, ja. Das ist nicht auf meinem Schreibtisch, ich kann die Temperatur nicht direkt ablesen, ich habe irgendwo ein Thermometer rumhängen, das ist natürlich doof. Ne? Viel besser ist es da, wenn ich direkt das Wetter sehe, wie Wölkung, ja, die Temperatur, auch noch in den nächsten Tagen, wie sich es entwickelt.
Setzt du denn die Sonnenbrille auch im Büro auf?
Ja, also wenn der Gamma-Wert zu hoch ist, also wenn es zu hell wird. Aber natürlich auch sehr schön, wenn man einfach so eine Regenradarkarte parat hat. Ja, ich meine, wenn das Fernsehen mal so eine Karte bringt, ich habe sie einfach immer dann da, wenn ich sie sehen will. Und die ist natürlich animiert, dass man es hier leider nicht sehen kann. Das heißt, ich sehe wirklich, wie der Regen über Deutschland rollt und ob da, wo ich gerade sitze, jetzt noch vorbeikommen wird oder nicht. Ja, Bad Boll ist definitiv zu weit draußen. Das hatten wir ja gestern schon. Ne?
Dann habe ich eine Zwischenfrage.
Ja.
Glaubst du, dass die Menge der Schüler zum Beispiel, mit denen ich ja oft arbeite, überhaupt auf eine Landkarte interpretieren können? Also mir begegnet es immer wieder, dass wir die Schüler fragen, wo liegt denn der Main? Wo liegt denn die Mosel? Ne? Das sind die Flüsse, die da eingezeichnet sind auf deiner Wetterkarte.
Ja, na klar.
Die gar nicht mehr wissen, ja, wo sind die guten Kudosuchen? Also so. Ja.
Ja, ist natürlich klar. Ich meine, viel mehr.
Ich will es nochmal grundsätzlich sagen: Da ist eine visuelle Entsprechung, ein Abbild der Welt. Ne? Das ist aber sehr aber es ist ein visuelles Abbild. Aber oft gibt es nur noch für manche Menschen einen Zugang über Worte und gar nicht mehr über Bilder. Also über
Also lass mich mal versuchen, was das
schematisch, also die Abbildung der Natur in einer Landkarte.
Lass mich mal versuchen, einen Bogen zu schlagen zu meinem Thema. Ich glaube, was da abläuft, ist, dass wir immer mehr von der Fülle der Informationen einfach erschlagen sind und nicht mehr in der Lage sein können, alles zu wissen. Und dass deswegen der Filter sehr, sehr, sehr hoch angesetzt wird. Was sich aber verändert hat im Gegensatz zu früher, ist, dass wir bei unheimlich vielen Sachen wissen, wo wir sie nachschlagen können, und zwar jederzeit und sehr schnell und effizient, wenn wir sie brauchen. Das ist, denke ich, der entscheidende Unterschied.
Ich gehöre zu der Generation, die gelernt hat, wenn die Schwaben tief fliegen, dann muss das morgen regnen.
Mhm.
Ich weiß, kein Schüler heute mehr, der guckt auf die Wetterkarte und meine Prognose ist, ab Tuesday ist die ungenau. Und wenn es ja jetzt Thursday Friday, weiß man gar nicht mehr, was da prognostiziert wird, weil die Meteorologen, soweit ich das weiß, sagen, also zwei Tage sind relativ präzise, der dritte Tag ist schon ziemlich ungenau und ab dem vierten wird es ein Lottospiel. Die Einflussfaktoren, soweit sind aber nicht so, glaube ich, nicht
mehr. Ja klar, aber ich meine, ob ich mich nach den Gänsen oder nach der Karte richte, die Ungenauigkeit ist dieselbe.
Nee, die Schwaben sind genauer.
Die Schwaben sind genauer? Also über vier Tage.
Über vier Tage kannst du ja einen Kaffeesatz nehmen.
Aber kleinregional.
Nee, das Wetter ist nur ein Beispiel davon, wo ich eben mir diese Informationen besorge und angenehm besorge.
Wir machen doch mal einen Test mit dem Buch. Gib doch mal einen Schwalben und Wetter. Was hast du dazu sagen?
Können wir machen.
Das sind gar nicht die Schwalben, das sind die Fliegen, hinter denen die Schwalben herfliegen.
Also soll ich jetzt nachsuchen? Ich? Nein, nein, nein. Wir machen das mit dem Google nachher, nach dem Vortrag. Da ist Zeit dafür, okay? So, nächster Punkt. Der ist mir wichtig.
Das ist eine ganz kleine Geschichte. Ein Kollege bei uns hat im Büro sich auch so ein Headset mit so einem Wetterding reingezogen und hat uns erklärt, wie toll das ist. Und nach einigen Tagen wurde er immer unzufriedener damit. Und das ist irgendwie nicht so richtig. Nein, nein, was er nicht gemerkt hatte, war, das war eine amerikanische Software und hatte selbstverständlich Berlin in Arizona eingestellt. Und hat eine Woche gebraucht. Das ist nicht so
richtig. Der Mann geht nicht ins Kino.
Ja. Kleine Details, kleine Details. Ja, das nächste. Attentate. Also, es ist ein reißerischer Titel, aber man merkt es bei allen aktuellen Ereignissen, die auf dieser Welt ablaufen, zum Beispiel auch in London, dass die großen Medien eine gewisse Anlaufzeit brauchen, bis man weiß, was los ist. Und die Geschwindigkeit des Internets ermöglicht, dass Leute mit solchen Kameras ganz privat, die dabei sind, schnell ein, zwei Fotos machen, die auf Flickr, einer sozialen Software, einstellen und ich als wer auch immer ich bin, wo auch immer ich bin auf dieser Welt, sofort Zugriff habe auf Bilder und Berichte aus erster Hand von Leuten, die da waren, wenn ich das will. Und die sind natürlich total ungefiltert. Da würde ich gerne in der Diskussion nachher noch mehr dazu sagen, was das genau ist. Es ist ein Beispiel für eine soziale Software und die ist gigantisch am Abheben und sie ist sehr nützlich für Bilder. Aber würde ich gerne noch später verschieben, was das genau ist.
Soziale Software
würde ich auch gerne auch später verschieben. Das nächste ist Linux. Ich habe hier eben mal links also als Graph, wie sich der Source Code in Linux entwickelt, wie viel rein und raus geht in dieses Betriebssystem, ein kleines Beispiel. Das ist relativ schöner Code, wenn man so will, das kann man ganz gut lesen. Ja, also.
Echt?
Ja, das also, muss man wirklich sagen, also der ist recht schön. Ja, also der ist klar, groß, also größtenteils sehr klar, wenig unnötige Kommentare, also einer der besseren Beispiele, die es heute gibt. Linux ist klar nur möglich, weil die Entwickler vernetzt sind. Die treffen sich allerhöchstens einmal im Jahr auf einer Konferenz für zwei, drei Tage, wo sie sich abstimmen. sprechen, der Rest läuft komplett übers Internet ab. Das sind etwa 100 Kernentwickler, die werden zum allergrößten Teil von Firmen bezahlt, die dafür im Gegensatz ein funktionierendes Betriebssystem erhalten, was sie sich verlassen können. Und dann gibt es etwa 2.000 bis 4.000 Leute, die so ein Halo da außen herum bilden, von kleinen Fehlern finden, bis einfach nur Tester sein, bis exotische Hardware haben, einfach, dass man feststellen kann, ob es überall funktioniert. Unheimlich wichtige Sache. Und in dieser Gesamtheit, also etwa 2.000 bis 4.000 Leute, wird dieses Betriebssystem entwickelt, was technisch absolut konkurrenzfähig ist zu allem, was es sonst im Moment gibt, was nur an der Benutzerfreundlichkeit sich erst ganz langsam aufholt, zu dem, was mein Mac natürlich kann.
Was sollen uns diese Graphen sein?
Diese Graphen sind einfach nur, wie viele Zeilen, also das sieht man hier oben, da gehen 198.798 Kilobits pro Sekunde aus dem Kernel raus, im Schnitt. Das sind so und so viele Zeilen Code, die gelöscht wurden, und es gehen 11.477 Kilobits pro Sekunde rein, also viel weniger. Das ist gut, ja, wenn es weniger Code wird, dann wird das insgesamt leichter zu pflegen. Das heißt, es ist ein recht gesunder Softwareprozess, der da abläuft. Ja, es wird weniger.
Und das passiert in 17 Minuten, ja?
So habe ich es verstanden. Also das sind die Live-Grafiken, die kann man sich auf kernel.org immer anschauen und mitverfolgen, was da los ist. Kann man sich auch den aktuellen Patch für den Tag runterladen und beliebig übertreiben. Das ist natürlich für die Leute wichtig, die daran tatsächlich mitarbeiten. Ja, für das sind die vitale Informationen, daraus können die sehen, welche Teilbereiche gerade bearbeitet werden und ob größere Aktivitäten gerade ablaufen oder ob es ein ruhiger Tag ist. Nicht unwichtig. Das nächste Thema sind Geheimnisse. Das hier ist ein Bild aus Guantanamo Bay. Da haben die Amerikaner es wohl deutlich übertrieben, was die Behandlung der Kriegsgefangenen angeht. Und es waren, so geht der Bericht, Handys wie dieses hier, mit denen Leute Fotos gemacht haben, Soldaten, und die dann verteilt haben an die Presse. Und dann ist es wohl richtig losgegangen und aufgeflogen, was da tatsächlich passiert. Und das ist eine wichtige Entwicklung, dass Technik, ja, wie sie früher nur James Bond im Prinzip zur Verfügung hatte, heute jedem von uns zur Verfügung steht für wenig Geld und auch immer mehr von uns schon haben, und man damit ja zum Spion werden kann, Menschenrechtsverletzungen aufzeichnen kann, auch einfach nur ein Verbrechen, was irgendwo passiert oder wo man einfach so denkt, das ist schön, das gefällt mir. Ja, es gibt zum Beispiel das Blair Watch Project in England, wo sie überall da, wo Mr. Blair unterwegs war, mit ihren Kameras dabei waren, um mitzukriegen, wie der sich dann verhält, wenn er gerade nicht vor den Kameras steht und ob das korrekt ist. Ja? Also ich meine, so eine allgemeine Möglichkeit, sich gegenseitig aufzunehmen und festzuhalten und das dann sofort im Internet zu veröffentlichen, ja, die ist jetzt gegeben. Das ist jetzt schon real. Und das wird nur noch mehr werden. Das hat viele, viele Auswirkungen, die den Vortrag auch völlig sprengen. Das sind Beispiele für Auswirkungen der Informationsgesellschaft, wie ich sie nenne. Die sind wichtig, weil wir gerade am Anfang davon stehen. Ja. Diese Informationsgesellschaft, um diese Beispiele zusammenzufassen, beruht darauf, dass wir vernetzt sind, möglichst überall, ja, die ganze Zeit die Möglichkeit haben, zuzugreifen. Und diese Vernetzung, die ist erst einmal eine relativ gut verstandene Sache. Netzwerke gibt es schon lange, und diese technischen Netzwerke und diese Form von Netzwerken haben auch die Informatiker recht viel untersucht, aber auch Sozialwissenschaftler und viele, viele andere Leute nutzen diesen Netzwerkbegriff auch die ganze Zeit. Ich werde das mal ein bisschen theoretisieren jetzt, also ein bisschen theoretisch anfassen, auch ein bisschen abstrakter dabei, was technische Prinzipien sind, die in diesen Netzwerken wirksam werden und die für das Design dieser Netzwerke wichtig sind und die damit, dass diese Netzwerke immer weiter ausstrahlen und immer wichtiger werden, diese technischen Netzwerke auch immer wichtiger werden für unsere Gesellschaft und da immer mehr Auswirkungen haben. Da ist zum ersten Mal das End-to-End-Prinzip eine ganz wichtige Sache, die ist vor wenigen Jahren erst formuliert worden in voller Schärfe, ich dachte vorher eine abgebildete Variante, ist jetzt konkretisiert worden. Die Aussage ist eigentlich sehr simpel. Es gibt intelligente Netze und es gibt dumme Netze. Und eins davon ist besser. Und warum das eine besser ist, ist, weil es einfacher zum Modifizieren ist. Also ein Beispiel für ein intelligentes Netzwerk ist das Telefonnetz. Ja, ich habe Intelligenz, wie werden Telefone verbunden, welche Sprachqualität, welche Bandbreite, ja, welche Dienste sind möglich, nicht nur Telefon, wird komplett bei der Telekom im Zentrum in vielen tausend Schaltstationen verteilt. Und am Ende der Grenze, die Endgeräte, das sind Telefone, die sind erstaunlich dämlich, ja, haben keine Intelligenz, man kann Nummern eingeben und dann geht an der anderen Seite hoffentlich jemand ran, wenn es eine Verbindung gibt. Ja, und wenn die Telekom gerade spinnt, gibt es halt keine Verbindung. Und wenn ich jetzt da einen neuen Dienst einführen will, beispielsweise Sprachqualität, ja, ISDN, dann muss ich wirklich diese ganzen verfluchten Schaltstationen ersetzen und bis ich das überall verbreitet habe, habe ich irrsinnig Geld investiert und nur eine Veränderung vorgenommen. Und das kann natürlich auch nur der Eigentümer des Netzes tun. Ja? Nur die Telekom ist in der Lage, ISDN einzuführen oder auf einmal SMS auf diesen Geräten zu ermöglichen oder Video oder Bilder oder Dinge, die wir uns noch gar nicht haben einfallen lassen. Auf der anderen Seite steht ein dummes Netzwerk. Das Internet. Das ist ziemlich dämlich. Internet, das Internet gibt es nur Pakete und die Pakete suchen sich selbst ihr Ziel auf einer Route, die halt funktioniert. Das war's. Ja, und über dieses Internet ist es daher enorm einfach, da die ganze Intelligenz an den Eckpunkten, an den Endpunkten sitzt, in der Software auf dem PC. Ist es enorm einfach, was Neues zu machen. Weil alles, was ich brauche, ja, ist das in Pakete einpacken und auf beiden Endpunkten eine Software haben, die wieder auspackt und damit was macht. Also E-Mail, www, Usenet, SMS oder wie sie im Internet haben, heißen die Quick Messages, Instant Messaging. Kein Problem. Video dazulegen, gar kein Problem. Bloß eine Software-Upgrade auf beiden Seiten und los geht es. Und das führt dazu, dass diese Innovation von meist jungen Leuten, die Fantasie haben, die sich drei Wochenenden hinsetzen, um was zusammenzuhacken, gar kein Problem ist, weil es nicht zentral kontrolliert wird. Telekom muss nichts machen. Ja? Wenn ich ein neues Programm erfinde, installiere ich noch zwei Rechner. Die Telekom hat damit nichts zu tun. Ich habe also verteilte, schrittweise Innovation, die sehr, sehr, sehr schnell verläuft. Das ist das erste wichtige Prinzip. Habt ihr dazu noch eine Frage? Das ist wirklich grundlegend. Ja, ich weiß es nicht. Also vielleicht habe ich es einfach schlecht erklärt bisher. Und ihr könnt nochmal nachfragen. Ich will diese Möglichkeit jetzt hier kurz einräumen, weil dass ich dann eine kleine Pause mache.
Ich habe eine Frage, sondern eher so ein Denkstein. Veränderung ist enorm einfach, weil die Intelligenz an den Endpunkten sitzt. Das habe ich schon ganz verstanden. Ja. Das bedeutet aber auch, dass wenn qualitative Veränderungen, Verbesserungen an den Endpunkten vorgenommen, ich auch unter einem ständigen Nachziehzwang stehe, diese Veränderung, wenn ich die Qualität weiter auf meiner Seite verbessern will, nachfolgen muss. Ich habe also auch den Zwang, Dinge kaufen zu müssen, auch die Endpunkte gibt es nicht immer umsonst. Bessere Browser, bessere Hardware, ja, Windows 98, da komme ich ja jetzt nicht mehr zurecht mit Netscape für 7. Das waren tolle Programme, aber das geht doch nicht. Internet damit zu surfen, da bist du schon lange. Das wollte ich jetzt mal zum Beispiel sagen. Ist damit auch ein unkontrolliert, also das Netz ist unkontrolliert, das ist gut, aber du bist auch ein unkontrolliert. Gravitationsdruck aussetzen?
Also zwei kurze Antworten. Du kannst es natürlich von jemandem kaufen, dass das für dich macht. Ja. Aber andererseits, da das nur Software ist und das Software auch als Open Source und umsonst geht, ist mit dem Kaufen nicht mehr ganz korrekt und wird es in Zukunft immer weniger sein.
Sein Argument ist ja, wenn du es vor der Zentrale von der Telekom gemacht hast, dann wirst du viel stärker abhängig, das machen zu müssen und von der Telekom gemacht zu müssen. Von daher ist es schon ein Fortschritt.
Aber immer noch für einen ganz kleinen Teil der Menschen.
Ja, nee, das ist am Anfang. Wie gesagt, wir stehen da am Anfang. Obwohl E-Mails nach Afrika, habe ich mir sagen lassen, wesentlich besser funktionieren als Faxen zum Beispiel. Ja? Okay, ich fange jetzt hier mal wieder ein. Das zweite essentielle Prinzip, was ich leider nur in einer ganz fürchterlichen Grafik habe, sind Exponentialkurven. Die sind nicht so natürlich für uns Menschen. Ja, wir wachsen bis zu einer bestimmten Größe und dann bleiben wir so groß oder werden ein bisschen kleiner. Krebszellen wachsen gerne so. Und im Allgemeinen ist es ein unnatürliches Wachstum, was man nicht haben möchte. Wo es aber erwünscht ist, bei geistigem Wachstum, das darf ruhig exponentiell wachsen, und wo wir festgestellt haben, dass die Verteilungskurve, was ich jetzt hier meine, fast überall sich wiederfindet. Also jetzt zum Beispiel mal angewendet auf Waren, auf Bücher. Es gibt bestimmte Bücher in diesem Bereich, die verkaufen sich wahnsinnig gut. Harry Potter ist ein Beispiel. Ja, jeder Buchhändler verdient einen Großteil seines Geldes im Moment damit, dass er Harry Potter Bücher verkauft. Und dann gibt es eine ganze Unmasse von anderen Büchern, das sind die da drüben, die liegen hier auf Büchertischen. Ja. Aber beim Witwer in Stuttgart findet man die nicht. Ist ja auch klar, so ein Buch einzulagern und dann zu verkaufen, kostet Geld. Ja? Und wenn ich nur ganz wenige davon verkaufen werde, dann kostet das mehr, als ich einnehmen werde. Also sagt mir mein ökonomischer Verstand, dass ich das wenig machen werde. Das sind aber 90% aller Bücher, die es gibt. Ja? Das heißt, von den 90% der Bücher, die es gibt, haben wir nur ganz wenige zugänglich. Und damit, dass die Lagerkosten immer größer werden, und die Buchhändler in den Städten auch immer weniger, haben wir immer weniger von diesen Büchern Zugriff. Natürlich kann man die bestellen lassen, aber es gilt das alte Usability-Prinzip, was schwieriger ist, wird weniger gemacht. Und da kommt das Internet ins Spiel, oder nicht unbedingt das Internet, aber dieses Prinzip, dass wenn ich es billiger machen kann, diese Sachen vorzuhalten und anzubieten, dann kann ich die alle anbieten. Und das ist genau das, was Amazon macht. Die haben sich irgendwo eine gigantische Lagerhalle gekauft, weit draußen, wo es nichts kostet. Ja, haben alle Bücher, die sie kriegen konnten, da reingepackt und haben eine Webseite, wo man jedes Buch gleichwertig zu allen anderen im Prinzip auswählen kann. Ja, und siehe da, sie machen 50% ihres Umsatzes mit diesem Long Tail, mit diesem langen Schwanz an Büchern, die man sonst nicht bekommt. Also ein riesiger Zuwachs an Kultur, eine Kulturmöglichkeit, der uns da zugänglich wird. Und der gilt natürlich nicht nur für Bücher. Ja, es gibt den iTunes Music Store, das ist im Prinzip das gleiche, nur für Musik. Ja, die haben jeden verdammten Song, den sie haben, schon mindestens einmal verkauft. Ja, also werden sie in ähnlichen Verhältnissen leben, die Zahlen habe ich leider nicht, dass sie auch etwa die Hälfte ihres Umsatzes mit den Sachen machen, die nicht Top Ten sind. Und das wird eben nur möglich, weil es auf einmal nichts mehr kostet, die Sachen anzubieten.
Ein bisschen fair muss man an der Stelle aber schon sagen, ja? Jede noch so kleine Buchhandlung bietet dir die Bücher genauso schnell an wie Amazon. Genauso schnell wie der Postbote sie dir bringt, können sie auch in der Buchhandlung abgeholt werden. Es ist nur, dass wir ein bisschen zu faul sind oder die Idee haben, Buch haben zu wollen, muss man ganz schnell im Netz machen. Aber es geht im kleinen Laden genauso schnell.
Das ist theoretisch korrekt und praktisch falsch. Also, der Unterschied ist der, dass ich im Geschäft bestimmte Bücher sehe. Und wenn ich weiß, was ich will, dann kann ich hingehen und mich beraten lassen, ich kann es raussuchen und das finden. Bei Amazon als Beispiel habe ich eine Webseite, wo ich einen Suchbegriff eingebe und auch die Bücher, die eben nicht da im Geschäft stehen, gleichwertig mit den anderen sofort gelistet sehe. Das ist der entscheidende Unterschied.
Also ein konkretes Beispiel, ich bin in so einem Buch mit vertreten, dass neulich jemand kaufen wollte, ich konnte es nicht liefern, der hat bei Amazon geguckt, da gab es das nicht, aber eine Buchhandlung per ISBN-Nummer hat es gekriegt. Mhm. Also das ist dann schon auch eine Möglichkeit, wo die da auf der grünen Wiese ihre Lagerhäuser aufbauen, dran vorbeigehen, das ist nämlich für sie unbedeutende Auflage.
Also
bei mir gibt es weltweit 800 Stück.
Nee, ist korrekt. Also das ist auch, also dieses Prinzip ist jetzt erst am Anfang. Ja, Amazon ist der erste Vertreter, der es gewagt hat, sowas überhaupt zu probieren. Und ich meine, dass sich dieser lange Schwanz noch richtig ausbauen, also richtig auswirken kann, dafür ist natürlich notwendig, dass die Güter elektronisch verfügbar sind. Ja, Google Print, eines der vielen Projekte von Google, beschäftigt sich damit, die ganzen Bücher, die in der Public Domain sind, die noch nicht bei Projekt Gutenberg digitalisiert wurden, auch noch zu digitalisieren und dann elektronisch anzubieten. Das Zauberwort da lautet Print on Demand, das heißt, ich sage, das Buch will ich haben, dann läuft irgendwo eine Druckmaschine an, da fällt ein Buch raus, das wird dann verschickt und dann ist es bei mir. Also da ist noch Entwicklung drin. Ja? Wir sind, wie gesagt, erst ganz am Anfang.
Man könnte das ja auch auf Bibliotheken übertragen. Stuttgart, die ist vielleicht in dem roten Bereich, aber alles, was in anderen Bibliotheken rumliegt, vor allem im historischen, ist dann im gelben Bereich, in der eigentlich nicht zugänglich ist. Jetzt gibt es ja mittlerweile die Idee einer Internetbibliothek und weil sozusagen die Autoren dort undemokratischerweise ihre Bibliothek aufbauen, wieder bestimmte Produkte raus, was andere dazu veranlasst, dass eine Gegenbibliothek aufzubauen. Also da gibt es dann doch wieder eine Zwischeninstanz zwischen den beiden Endstellen, das wird vorher, die sozusagen eingreift in diesen Prozess.
Mhm.
Und da liegt doch noch ein Problem, oder?
Also, ja.
Es gibt jetzt schon jemanden, und mir das Geld zum Anpassen kann. Also dieses Hin- und Hergeschicke und vielleicht mal meine Checknummer, meine Nummer, das sind ja andere Kanäle geworden, das ist ja auch groß.
Also ich versuche das mal beides zu beantworten. Ich fange kurz mit dir an, das ist, glaube ich, einfacher. Junge Generation, wie ich sie kennenlerne, schert sich fast nicht mehr um diese anfassbaren Dinge. Also das ist vielleicht wirklich ein Generationenwechsel an der Stelle, dass das Anfassbare immer unwichtiger wird. Ich weiß es nicht. Vielleicht kriegt es auch nochmal eine Renaissance. Im Moment sieht es so aus, dass man die Musik sowieso auf dem iPod, auf dem Handy hört. Mit den CDs nicht mehr anfängt, weil die bloß groß und bulky sind, andere wiederum sagen sie. Aber die meisten Leute, also in meinen Kreisen, machen es auf jeden Fall so, es beginnt auszustrahlen. Ja, es gibt immer mehr Walkman-Handys, ja, wo man dann MP3s drauf hören kann. Also auch eine Konvergenz der Computer, die man mit sich rumschleppt. Wenige Geräte, die das dann eben alles können. Es wird sich zeigen, was da rauskommt. Den Gegenkräften. Es ist, ich denke, der Schlüssel dazu ist, dass es ein unkontrollierter Prozess ist und jeder nur eine Facette anbietet. Aber wenn die Informationen offen sind und zugänglich sind, und das ist bei Webseiten eben nun mal so, weil sonst kann niemand drin suchen, ist man auch in der Lage, eine Metaschicht darüber zu legen und die einfach zusammenzuführen in einer Suchmaschine. Google ist, denke ich, das prominenteste Beispiel dafür, dass sie alles durchsuchen. Zugänglich machen. Also zum Beispiel ganz wahnsinnig interessant, Google Scholar, das ist einfach eine wissenschaftliche Suchmaschine, mit der man sämtliche Papers dieses Planeten, die irgendwie über das Internet zugänglich sind, durchsuchen kann, aber eben auch nur die. Und von da aus dann auch verlinkt wird auf die ganzen Verlage, ACM, IEEE, SSRN, wo man diese Paper im Zweifelsfall kaufen kann. aber auch einen Link in eine Websuche hinein, dass man gucken kann, ob sie nicht vielleicht doch irgendwo auf dem Internet verfügbar sind.
Also, nur ein Beispiel, war ja in den Jahren 70 bis 73 wissenschaftlich tätig, so richtig in der Forschung, mit Papers veröffentlichen als Physiker. Und hat mich natürlich immer interessiert, ist da irgendwas weitergegangen? Haben die weiter geforscht, was ist, wer nicht zitiert und sowas? Dachte er, bis ich da mal in die Bibliothek komme und irgendwann mache ich das. Sagt er mir, guck mal, Google Scholar, ja, ich falsche rum, ich finde meine ganzen Sachen sofort, die ich publiziert habe, samt alle Zitaten, die nachher gefolgt sind.
Ja, und natürlich, wie oft welches Paper zitiert wurde und von wem, etc. Ja,
also, war weg, ja.
Ja.
Ein Aspekt, der eben so ein bisschen runtergefallen ist, den ich aber auch immer nur als Denkstein geben würde, die Anonymität. Im Buchhandel kontrolliert sich letztlich, was ich lese und brauche, und die theoretische Möglichkeit der nicht-demokratischen Gesellschaften, und da haben wir noch sehr viel auf der Welt, obwohl wir hier in einer Oase des Glücks lesen, aber schon. Beispiel Weißrussland, das ist nicht so weit weg, da sieht es halt anders aus mit der staatlichen Kontrolle über das, was die Menschen dürfen oder nicht dürfen. Da sieht es halt anders aus. Und da ist das Internet natürlich auch in solchen Möglichkeiten ein Einfalltor für staatliche Übergriffe. Das ist datenschutzrechtlich unklar beschrieben, das ist viel mehr.
Und gleichzeitig auch ein Ausfalltor aus dieser Überwachung.
Die brauchen doch nur durch ein ausländisches Portal wieder rein. Oder auf Wikipedia ist direkt eine Liste von den chinesischen Begriffen, die publiziert werden. Wenn sie als chinesische Begriffe unternehmen, sind sie wieder drin. Also man kann Internet nicht global zensieren.
Weil es keine Kontrollinstanzen hat. Weil es keine Kontrollinstanzen hat.
Ja, wenn ich was bestelle, dann gebe ich meinen Namen.
Also, wenn wir den Übergang haben in die alte Welt, zu den nicht elektronischen Gütern, dann ja. Das wird so schnell, also es wird sofort unkontrollierbar, sobald das Ganze rein elektronisch ist. Sobald ich mir ein elektronisches Buch herunterlade, zum Beispiel, was ich auf meinem PC dann lesen kann. Sobald das der Fall ist, bin ich nicht mehr kontrollierbar.
Also, es sei denn, du machst nichts, glaube ich, so identifizierbar. Also, erstmal in der Buchhaltung, wenn du reingehst mit einem Namensschild, bist du auch identifizierbar. Ja, wenn du ins Internet reingehst, hast du erstmal ein Namensschild. Du hast Möglichkeiten, das zu verhindern. Und das ist halt der Punkt, muss ich gucken. Also, es kann nicht unbedingt jeder auf deine Daten zugreifen, wenn du ein paar Sicherheitsvorrichtungen, nämlich dein Namensschild vielleicht in die Hosentasche stecken, machst. Es ging jetzt nicht um die Seite, ist zensierbar, sondern inwieweit stelle ich meine Daten anderen in die Hand. Und da ist für mich zum Beispiel ein Riesenproblem, dass ich bisher der Meinung war, in solchen Systemen, da regelt sich so Blödheit in solchen Sachen von selber. Aber was ich an Spam-E-Mails kriege, das ist immer mehr.
Zu Spam möchte ich nochmal nachher direkt kommen. Ich möchte das Problem ein bisschen trennen. Es gibt da zwei Komponenten dran. Das eine ist das Soziale, sage ich jetzt mal, oder Politische, die Staaten Interesse daran haben. Das andere ist das Technische, die Leute tatsächlich zu identifizieren. Und dieses technische Problem können wir Informatiker hervorragend lösen. Es gibt ganze Netzwerke von, ja, man nennt es Onion Routing. Das heißt, die komplette Verschleierung der Kommunikation, wer an wen schickt, mit welcher Identität. also im Prinzip eine zwischengeschobene Abstraktionsschicht, die diese Zuordnung für komplett unmöglich macht. Und das fängt jetzt erst an, richtig wichtig zu werden, auch weil eben die Amerikaner gemerkt haben, dass bei ihnen irgendwie auch einiges Interessantes abläuft und deswegen sich gleich viel mehr engagieren. Hier in Europa ist es nicht so wichtig, deswegen sind die europäischen Hacker da noch nicht so hinterher. Aber die Electronic Frontier Foundation, die also ja, die Vorderfront für diese Prozesse darstellt, ist da ganz groß dabei. Also iff.org kann man sich auch mal anschauen, da gibt es viele Informationen zu diesen Themen und wie damit umgegangen werden kann. I, also EFF, Electronic Frontier Foundation. Ja.
Was machen jetzt sozusagen User, die eigentlich keine Maßstäbe für irgendetwas mehr haben mit der Fülle an Informationen? Also sozusagen, du hast Millionen, Milliarden Informationen, die dir potenziell zugänglich sind.
Ja,
das gerade runter, was mit der Peergroup da irgendwo so sozusagen aktuell oder interessant ist, oder du planierst halt rum und dir begegnet irgendwas und du legst dir dann das runter.
Also das Problem wird jetzt erst richtig potenziert, weil die Blogs, die Weblogs, die Podcasts und diese Instrumente, Wikis, die überall hochspringen, jetzt richtig am Abheben sind und damit diese Informationsfülle gigantisch wird. Einerseits habe ich den direkten Zugriff auf die Leute, die dort sind, die authentisch berichten. Also während dem Irakkrieg, dem letzten, gab es den Baghdad-Blogger. Der hat halt einfach einmal alle paar Tage, wenn er es geschafft hat, wieder Internet zu bekommen, einfach mal berichtet, wie er sich denn gerade so fühlt in dieser Stadt, die zusammengebombt wird und wo da jetzt wieder Bomben runtergefallen sind und wer jetzt von seinen Verwandten tot ist. Ja, hat man so in der Presse natürlich nicht gelesen. Andererseits, die Leute zu finden, ist immer schwerer, weil es immer mehr sind. Und was sich die Internetgemeinde derzeit ausgedacht hat, ist ein recht ähnliches System zu dem, was Amazon macht. Amazon sagt, dir hat dieses Buch gefallen. Leute, die dieses Buch gekauft haben, haben sich auch noch für dieses und dieses und dieses interessiert. Und diese Art von sozialen Filtern, also ja von Metainformationen durch Nutzung, das ist derzeit das Mittel, um beliebige Datenmengen in den Griff zu kriegen. Weil jeder nur einen kleinen Ausschnitt sieht, aber es mit Metainformationen versieht, warum er das eine mit dem anderen verknüpfen würde. Die können sein, ich habe erst das andere und dann das eine angeschaut. Die können aber auch sein, Mensch, da würde noch das dazu passen. Und diese Netzwerke, die da wieder entstehen, die kann ich nachvollziehen, hinterherlaufen. Ja, und damit habe ich einen großen kollaborativen Filter, der beliebig skalieren kann. Naja, das ist ja die Frage, also das kann man auch anonym machen. Also diese Daten sind ja zu vielen großen Teilen, müssen die nicht persönlich sein, sondern es genügt einfach, dass viele Leute entsprechende Verknüpfungen hergestellt haben.
Woher kommt die Lust, so sich im Internet auch, das ist ja auch ein bisschen auch eine Selbstdarstellung auch, ne? Also es sind zum Teil auch Blogs, wenn ich so zum Beispiel wichtige Informationen, interessante Informationen, die mir sonst nicht so zugänglich sind.
Ja, vom Kochblog über den Sexblog bis zum Tagebuch.
Aber das ist ja also so in meiner Jugend, da wurde Tagebuch als sehr was Intimes geführt. Ne? Also da hat man noch, wenn es geht, eine Karte gekauft, man ein kleines Schloss dran hat und einen Schlüssel hat man im Hals der andere gehängt und so weiter und so fort. Und jetzt wird Tagebuch ganz öffentlich geführt. Woher kommt diese Lust? Also was nimmst du dabei bei so jungen Leuten da wahr?
Also ich denke, der Begriff Tagebuch ist vielleicht ein bisschen irreführend. Er ist einerseits gut, um zu erklären, wie das tatsächlich aussieht. Andererseits natürlich nicht ganz korrekt, weil es natürlich kein Tagebuch ist in dem Sinne, dass ich, also andere vielleicht schon, aber ich nicht meine persönlichsten Sachen da veröffentliche. Andererseits ist es aber eine wahnsinnig effiziente Methode, um selbst zu publizieren. Und sofort Leserkreise zu finden, wenn man will, zu beliebigen Themen. Und was die Leute eben machen, ganz diesem Long Tail entsprechend, ist, dass sie sich ein Spezialgebiet suchen, wo sie einfach gut sind, was sie interessiert, und darüber schreiben und dann sehr, sehr schnell zu einer fast autoritären, Quelle zu diesem Thema werden, einfach weil man sieht, der weiß, was er tut. Ist das ungefähr ein bisschen eine Antwort?
Ja, ich sehe hier so ein bisschen auf einer anderen Ebene. Also vielleicht nur ein anderes Beispiel, mein Schuh macht so einen Blog nicht und ich bin froh, dass er das macht, weil ich ganz viele darüber über ihn erfahre. Das weiß er auch. Das weiß er auch. Also das ist keine Frage. Also ich gucke jetzt nicht heimlich, also man ist ja öffentlich, ja. Ich gucke nicht heimlich in Internet, um was ich zu erfahren habe. Die sprechen dann darauf an, ob es interessant ist, ob er geschrieben wird und so weiter und so fort. Aber das ist ja in gewisser Weise eine interessante Umdrehung.
Ja,
oder eine Veränderung, die einfach stattfindet.
Also ich würde jetzt im Prinzip den Höhepunkt ansteuern. das ist der Punkt, das ist meine Formulierung. Kleine hat große Wirkung. Das ist der Hauptunterschied zu früher. Also ich muss im Internet nur, in Anführungszeichen, mich 3 Wochenenden lang hinsetzen. Irgendeine Kleinigkeit anders fassen, ja, und auf einmal wird es ganz anders benutzbar. Weblogs sind ein klassisches Beispiel dafür. Ja, Internetseiten gab es schon lange. Ja. Die große Brüder davon, Content-Management-Systeme, gab es auch schon lange. Ja. Es gab dann auch Wikis. Ja. Also die Möglichkeit, im Internet zu publizieren, war gegeben. Und trotzdem hat es erst so richtig abgehoben, als es in dieser logbuchartigen Darstellung mit ganz einfachen Werkzeugen da was zu schreiben verbunden wurde, ja, und ich mir eben ohne Probleme so einen Blog bei blog.de, so wie eben die Zukunftswerkstatt von blog.de heute vorgestern erstellt wurde, besorgen kann. Und diese kleine Verdrehung, ja, die hat dazu geführt, dass das wirklich richtig losgegangen ist. Und dann kommt noch diese RSS-Technologie dazu, mit der man abonnieren kann, welche Neuigkeiten man hört, sehen oder welche Blogs man lesen will, die dann eben direkt auf den Rechner angeliefert kommt, kriegt und nicht irgendwo hingehen muss, um zu suchen. Ja, auch ein ganz wesentlicher Teil dieser Filterfunktion. Ja, und diese kleine Veränderung, das sind Sachen wie diese Weblogs, die subtil, also wirklich geradezu minimalistisch, diese Sachen anders zusammengesteckt haben. Auch Google hat es gemerkt, ja, sie haben also früher mal, hat es mal 30 Sekunden gedauert, bis man eine Google-Suche gemacht hat, eine Google-Suche, 30 Sekunden dauert, das ist nicht nützlich. Die kann man quasi nicht benutzen. Also haben sie sich irrsinnig viele Rechner aufgestellt, mit dem einzigen Ziel, diese Suchzeit auf unter 2 Sekunden zu drücken. Das war, glaube ich, der Grenzwert. Und jetzt, heute dauert eine Google-Suche, die Suche selber läuft in 0,3 Sekunden ab auf deren Rechner. Und bis die Anfrage dorthin und zurückkommt, nach 2 Sekunden hat man die ersten Suchergebnisse. Ja, damit auf einmal, also dieser Unterschied in der Zeit, macht den Unterschied zwischen einer absolut nützlichen Suche, wo ich so oft suchen kann, bis ich das eingeschränkt habe, was ich will, und einer Suche, die ich vielleicht alle 3 Tage mal verwenden würde, weil es jetzt wirklich nichts anderes mehr geht und alle anderen Wege versagt haben. Das ist dieser kleine Hack, der das so wichtig macht. Und das ist mir auch ein Anliegen, dass das natürlich leider wissenschaftlich sehr erfolglos ist, ja, weil diese subtil anders fassen, das mögen Wissenschaftler gar nicht. Ja. Muss man ganz neu machen, möglichst irgendwo noch niemand publiziert hat, aber was schon bekannt ist, ein bisschen anders zusammenzustecken und damit interessant zu machen, sehr unbeliebt. Naja, was macht diesen Unterschied aus? Also, ich möchte es nicht abwerten. Auf keinen Fall, ich habe mein Zivi auch damit verbracht, sowas zu tun. Aber behinderten Kindern zu helfen, einen Verein zu gründen, das ist gut. Das hat man sein Leben lang beschäftigt. Und wenn man sich es anschaut, ist es ein gutes Stück Tropfen auf dem heißen Stein. Mir wurde gesagt, es geht auf Popper zurück, der gemeint hat, man muss halt für sich an den Sachen arbeiten und wenn das alle tun, und dann wird es insgesamt besser. Ich weiß gar nicht, ich habe es leider nicht herausgefunden, ob das wirklich von ihm stammt. Im Gegensatz dazu kann ich mich 3 Wochen lang hinsetzen, ein Programm wie Napster schreiben, haben ein paar Jugendliche gemacht, 2 genau genommen, und damit ist die Welt wirklich verändert. Wir müssen uns jetzt komplett neue Gedanken machen, wie Urheberrecht, ja, was die Amerikaner Copyright nennen, funktioniert. Napster ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Weiß jemand von euch nicht, was Napster ist? Wo schnell sind Sie? Oh, okay. Ja, auf jeden Fall. Also, es ist letztendlich eine Suchmaschine und ein Server. Also ich kann Musik, also Napster war auf Musik zugeschnitten, auf meinem heimischen PC anbieten und die ganze Welt kann suchen und unter anderem mich finden und von mir diese Musik herunterladen und ich genauso von allen anderen. Ja, wurde dann sehr schnell tierisch verklagt, ja, sitzen nicht im Knast, aber sind pleite. Die Leute, die das damals gegründet haben, die dachten, Mensch, das ist doch genial, wir können die Musikindustrie revolutionieren, ja, online, ja, ich kann die Sachen direkt runterladen, ich muss nicht mehr ins Plattengeschäft gehen, dieser Long Tail, ja, alle Musik der Welt verfügbar machen, war die Musikindustrie nicht so recht. Ja. Heute merkt man, dass die Musikindustrie durch dieses Herunterladen wohl von den Geschäftszahlen eher zulegt. Ja, also die Musikindustrie geht so gut wie noch nie, aber sie fluchen natürlich auf die Piraten. Und man sieht auch, dass im Internet nochmal ungefähr das Dreifache von dem, was die Musikindustrie an Musik vertreibt, umläuft und verteilt wird im gleichen Zeitraum. Das heißt, man sieht wirklich, was da für ein Bedarf da ist, was man bedarf, also wie viele Leute Interesse hätten, Musik zu haben und offenbar in dem klassischen Handel nicht sättigen können. Kein Geld haben, nicht rankommen. Ja? Es ist also da. Die Frage, wie man das jetzt löst, wie man das Urheberrecht, wie wir es kennen, so fasst, dass die Musik herstellen, die Künstler, davon leben können. Das ist eine wichtige Frage, aber sie ist auch ein Stück weit getrennt davon, ja, was diese Technik macht. Ja, ermöglicht
man.
Das ist eine große Diskussion, die würde ich gerne auf nachher verschieben, weil das ist wirklich ein heftiger Punkt. Und da wird viel drüber gestritten, auch vor den Gerichten. Interessanter Mensch dazu ist Lawrence Lessig mit dem Buch Free Culture, der da viel dazu geschrieben hat. Was ich deutlich machen will mit der Folie ist, dass das eine ist eine Lebensaufgabe und die Weltveränderung, die da drin steckt, ist klein, lokal begrenzt. Und das andere einen Job von 3 Wochenenden und damit habe ich die Welt verändert. Und zwar ziemlich total.
Ja, man sollte aber schon mal fragen, in welche Richtung, ja, welche Werte du dabei verfolgst. Ja. Im Netz hast du die Welt vielleicht verändert, aber ich glaube, dein Netzwerk für Kinder auch vielleicht dabei um sinnvolle Werte.
Also was, ist was,
wertfrei, ja.
Also was
sagst davon... Sagst du selber, das ist eine Riesendiskussion, musst du dir aber vertagen.
Ja. Also, die Möglichkeit wird geschaffen, wie die genutzt wird, ist eine andere Frage. Ja. Also einzige Konsequenzen, ja, Spam kennen wir alle, ja, es gibt ungefähr 8 Spammer, verschicken über 80% des Spams auf dieser ganzen Welt. Ja. Die haben die Welt verändert. Da sind damit auch sehr reich geworden.
Also die Jungs um 11. 9. haben die Welt auch verändert, haben vielleicht auch nur 3 Wochen dazu gebraucht.
Die haben sich jahrelang vorbereitet. Aber ja, natürlich, auch solche extremen Situationen sind möglich, aber also, ganz ehrlich, das steht vielleicht 20 Leuten in 10 Jahren zu, dass sie sowas machen können. Das hier kann jeder von uns machen. Das war ich jetzt und hier. Und es steht mir offen. Also im Schlechten, ja, wie Spam, aber auch im Guten, Google, Amazon oder Linux sind alles Projekte, die nur deswegen funktionieren, weil diese Vernetzung da ist. Und es ist im Prinzip technisch überhaupt kein Problem, ein Virus zu schreiben, der, sagen wir mal, 60-80% aller Windows-Installationen auf diesem Planeten tötet. Ja, dieser Schweizer Käse ist nicht schwierig zu kriegen. Ja, aber es passiert nicht. Also das ist auch eine Sache, die ich schon seit Jahren interessiert verfolge. Ich verstehe nicht, warum es nicht passiert. Ja, also offenbar sind die Menschen doch gut von Natur aus. Ja.
Oder die Informatik.
Abschluss wirklich vernichten, die ganzen Daten löschen.
Also so, dass ich im Prinzip meinen Rechner nicht mehr anschalten kann?
Ja, dass du es halt neu installieren musst und alle deine Daten wechseln. Also, das ist nicht so arg schwer eigentlich. Ja, das ist problemlos machbar, das passiert aber nicht. Ich meine, jeder normale Windows-Rechner hat etwa so 3-4 Viren installiert, wenn er am Internet angeschlossen ist. Das ist üblich. Ein Rechner, der ins Internet angeschlossen wird, wird normalerweise innerhalb von 30 Sekunden gezielt attackiert. Also, um das mal in den Kontext zu setzen. Deswegen habe ich natürlich einen Mac, weil ich keine Lust habe, dass da jemand drauf rumfuhrt.
Ja, ne?
Ja, ist ja egal. Ich meine, ob ich eine Monokultur habe, die ist halt eben anfällig für Viren. Und wenn ich eben mehrere Kulturen habe, die da zusammenpassen, dann sieht das anders aus. Das sind die guten wie die schlechten Folgen. Ja, und die Folge ist eben, dass wir diesen kleinen Hack mit der großen Wirkung haben. Oder wie es meine Mutter ganz wunderschön formuliert hat. Ja, früher hieß es global denken, lokal handeln. Und jetzt eröffnet sich die wirklich neue Möglichkeit, lokal zu denken und global zu handeln. Das ist neu. Das unterscheidet sich von der klassischen Gesellschaft. Das ist das erste Mal der Vortrag. So, damit bedanke ich mich erst einmal für diesen Zuhörer. Und würde jetzt, also da kam noch eine Frage, die können wir gleich machen, im Prinzip zur Diskussion ja einladen. Ich stehe auf jeden Fall hier noch da und müssen gucken, ob wir uns enger zusammensetzen oder ob ich hier vorne stehen bleibe und wir so diskutieren. Ich habe noch, also wir können über soziale Software auf jeden Fall noch sprechen, wir können über Sicherheit noch sprechen, es gibt so viele Themen, über Copyright, wobei ich nicht der absolute Profi zum Copyright-Thema bin, das muss ich zugeben. Aber jetzt erst einmal danke. Und dann die Frage.
Ja, ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass wir jetzt die Programme-Datei sind eingestellt. Die koppeln sich jetzt ganz gezielt ab bei den Investoren. Das ist also eine neue Dimension. Dass jetzt diejenigen, auf die Sicherheitsdienste und so weiter, dass die anders anfangen.
Ja, müssen sie auch, weil sie sonst kompromittiert werden.
Das heißt, die Folge ist, was ich so mitkriege, die wichtigen Informationen sind nicht im Internet, sondern die sind in den einzelnen Businesses.
Lass mich erstmal so stehen.
Ich möchte nicht widersprechen, weil klar, was ist wichtig? Das Internet bietet ja die Möglichkeit, was mir zum Beispiel wichtig ist, der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Und die Konzerne, die haben natürlich ein gewisses Interesse daran, gewisse Dinge für sich zu behalten. Sei es Konstruktionsunterlagen und so weiter, sei es Absprachen mit anderen Konzernen. Es ist natürlich wichtig, das zu wissen, aber ob es wirklich wichtig ist, wage ich mal zu bezweifeln. Zumal ja jeder kleine Konzernmitarbeiter die Möglichkeit hat, gewisse Informationen nach draußen weiterzugeben. Was mir vorhin so noch ein bisschen bei den Möglichkeiten gefällt hat und was ich sehr gerne nutze, sind eigentlich unterdrückte Nachrichten. Ja, es gibt ja Korrespondenten in die Media zum Beispiel, wo wirklich Leute aktuell über Sozialkämpfe, über Anti-Atom und so breite Öffentlichkeit informieren können, was passiert, was wird passieren, was denken wir darüber, was so im normalen Mainstream der Presse oder so kein Niederschlag findet.
Die dazu was anderes. Und das zweite ist die
Spannender finde ich eigentlich, wenn man diese technische Innovationen weiter. Die zweite Generation hat ja angefangen, ich habe schon die Handys, die Geschichte ist schon viel näher am Menschen, da ist man einfach dabei. Dritte technologische Anfragen oder Denkweise, das ist das, was man mit Wearable Computing nennt. Also die Schnittstelle ist direkt am Menschen dran und läuft zunehmend über sozusagen Sprachenerkennung. Und die letzte, das ist natürlich die Labikat, das ist ja auch auf dem am ersten Vortrag getroffen, ist natürlich das Knacken.
Also es gibt diesen Begriff von der Singularität, den muss ich da vielleicht jetzt erwähnen. Das ist die Beschreibung von genau diesem Zustand. Also wenn diese Entwicklung mit den Handys anfängt, die haben GPS, die haben eine Kamera, die haben Internetanschluss, überall und immer, sind immer an, zum Anziehen, irgendwie integriert in der Uhr und dann implantiert, irgendwann mit direktem Draht ins Gehirn. Wenn man das weiterführt, dann landet man irgendwann bei dieser, oder zumindest behauptet das ein Mensch, ich weiß nicht, leider gerade den Namen nicht auswendig, landet man bei dieser Singularität, also dieser totalen Vernetzung und Zusammenschluss. Und da auf eine Art der Entwicklung, die so schnell läuft, weil die Bandbreite zwischen den kommunizierenden Menschen so groß wird, ja, dass die Geschwindigkeit sich quasi unendlich annähert, damit für den einzelnen Menschen ja auch nicht mehr fassbar ist, was sie schon viel früher nicht sein wird.
Also wir haben jetzt den Begriff des Global Brains. Und Sie sehen, dass hier Qualität, ich habe mich vorher die Gleichgelegenheit, in Qualität überschneidet. Es ist jetzt ein weiterer Künstler, ein neuer Intelligenz, global, the collective mind. Und das ist die neue Stufe, die wir da haben. Wir denken an den Intelligenzen. Wir sind jetzt zusammengeschaltet.
Ich bin da ehrlich gesagt kritisch, aus dem einfachen Grund, weil diese Technik komplex ist und die Komplexität davon exponentiell zunimmt. Und wir wissen, dass die Fehler, die wir in unserer Software machen, nicht im Griff haben. Und ich deswegen die Vermutung habe, dass es einfach an den eigenen Fehlern begrenzt ist. Aber das wird sich zeigen müssen.
Es gibt ja so Ansätze jetzt, die Tiere werden schon gechippt, Hunde in vielen Bundesländern. Und es gibt jetzt auch Menschen, die sich chippen lassen und in den Disco gehen. Also diese Ansätze sind schon da, oder?
Ja, hat man auch ganz klassisch der Skilift, ne? Hat man halt erstmal den RFID-Armband, ja, RFID für Radio Frequency Identification, Identify, ich glaube, so heißt es. Das ist nichts anderes als ein passiver Transponder, ich glaube, so heißt das, der sich halt meldet, wenn er angefunkt wird. Und dann laufe ich einfach nur noch vorbei. Die neuen Pässe, ja, E-Pass, ist genau das Gleiche. Das heißt, ich muss halt nur noch durch die Grenze durchlaufen und die kriegen halt mit. Ja. Noch ist die Technik nicht so weit, dass man auf der Autobahn einfach sozusagen messen kann, wie schnell der vorbeigefahren ist. Aber kurz davor.
Smart-System?
Nee, das Smart-System funktioniert anders. Die machen das mit Kameras und lesen dann wirklich die Schilder ab.
Nee. Die haben eben, das war ja das Problem an diesem Smart-System, dass die das alles über GPR und die Geschichten machen. Das sind ja Kameras. Aber worum es mir gerade ging, war, wir wandern jetzt so ein bisschen auf akademische Höhen rum. Thema war der vorhängende Hammer. Und da würde ich dann mal jetzt darauf zukommen, was heißt denn für uns ist das als Zukunftswerkstätter? Ich habe es in diesen Tagen mehrere Male im Netzwerk und so in den Ideen, wo sind da jetzt unsere Möglichkeiten zur Verbesserung unserer Arbeit, zu Publizierung und so weiter. Das wäre für mich jetzt eigentlich interessanter.
Entschuldigung, ich kann da erst. Ja, aber er hat sich vorher gemeldet. Hat er nicht?
Und zwar, als Beispiel, es ist ja die Teilung von großen Lehrstätten, das heißt, sind ja nicht so bereit, sich irgendwo öffentlich Internet zu stellen, die ihre Meinung und die Sachen. Ja. Wir haben bei MySelf e.V. jetzt immerhin über 350 Zahlen Mitglieder, haben wir dann ein internes Meeting gemacht, ja, dass dann tatsächlich jede Gruppe ihre Seiten hat, ihre Termine veröffentlicht, ihre Ergebnisse veröffentlicht, wo untereinander gesehen werden kann. Das ist also für mich unglaublich spannend, wie die das nutzen. Ja. Ich wünsche, sie würden auch wirklich zur Diskussion nutzen und das sozusagen zum Beitragen. Sie nutzen es zurzeit wie ein riesiges schwarzes Fleck, wo es immer ausläuft. Aber es ist da, es ist die Kommunikation da. Wir haben Glück natürlich, dass die Leute, die in diesem Verein sind, aus viele aus der Informatikbranche kommen, aus der Telekommunikation gesagt, keine Schwierigkeiten haben. Aber weiß nicht, wie viele von den Löhnerinnen aus Kroatien, die dazu gehören, sind jetzt auch nicht, weil ihre Söhne das inzwischen machen für die Mama. Also das ist sozusagen wirklich eine Kommunikationsmöglichkeit in einer großen Gruppe, die wir vorher nicht haben.
Ich wollte noch aus einem anderen Bereich ein Beispiel ergänzen dafür, wie ein System durch seine eigenen Fehler sich selbst limitiert. Was du ja kurz erwähnt hast, und was ich denke, was ganz wichtig ist, damit man nicht sozusagen mit angehaltenem Arm im Schock stecken bleibt, wenn man mit dieser Fantasie von Global Brain und dass da alle Individuen durch Neuroschips sozusagen vernetzt sind, das hat ja auch irgendwo eine, also für mich jedenfalls, absolut atemberaubend grässliche Vorstellung. Ja, weil, diese anderen Beispiele sind zwei. Einmal, eins hast du schon benannt, zum Thema Krebszelle, wächst exponentiell, hat bestimmte Rückkopplungsmechanismen nicht mehr, die die anderen Zellen haben und deswegen ist es möglich. Und in dem Ausmaß, wie es wächst, entzieht es sich selbst seiner Lebensgrundlage. Weil jeder, der einen Krebs hat, und zwar einen schnell wachsenden Krebs, wenn er nicht vorher von jemandem zu auf über den Haufen gefahren wird, stirbt daran. Ja? Und dann ist der Krebs auch tot. Das ist so ein Beispiel. Und das andere Beispiel ist dieses berühmte Schaf Dolly oder Dolly, genau. Berühmte Schaf Dolly, das erste geklonte Säugetier. Das also ja auch viele Hoffnungen und Schrecken ausgelöst hat. Und das ist auch ein selbstlimitierendes System, weil es erreicht knapp die Hälfte eines normalen Schafwetters. Kann man sich vorstellen, wenn man den Prozess weiterführt, wie das sozusagen immer mehr nach unten geht.
Also
das sind einfach so komplexe Systeme, haben Faktoren, enthalten Faktoren, die selbstlimitierend wirken. Und dann muss man darüber wieder nachdenken, was das bedeutet.
Also zwei Sachen. Das eine, was ganz wichtig ist, wir bewegen uns jetzt hier auf Informationsebene, nicht auf realer Ebene. Das heißt, viele Limitierungen, die die reale Welt hat, fallen weg. Wir können zum Beispiel perfekte Abstraktionen schaffen. Also was wir als Informatiker tun, sind die Stapelung von Abstraktionsebenen und im Gegensatz zu einem Elektrotechniker, der halt einen Verstärker hinter den anderen schalten kann und sich auch vorstellen kann, 1000 Verstärker hintereinander zu schalten, ja, macht das für ihn natürlich keinen Sinn, weil das Brummen so stark wird, ja, das nicht funktioniert. Aber wenn ich diese perfekten Abstraktionen im Programm aufeinander stapel, kann ich auch 1000 davon nehmen. Das ist völlig egal. Das heißt, diese Frage von dem exponentiellen Wachstum, was in der normalen Welt als enorm schwierig bezeichnen würde, muss man auch ganz neu überdenken in diesem theoretischen Raum.
Ja, also gerade dieser Entwicklung des technischen Netzwerks, Internet, das die soziale Bedeutung hat, das kann ich natürlich sehr gerne befassen. Und das ist die eine Seite, die also auch furchtbare Dimensionen annehmen können. Parallel dazu hat sich aber in den letzten Jahrzehnten auch die spirituelle Emergenz gebildet. Das heißt, ein Netzwerk der Geister direkt sind wir. Also ich habe zum Beispiel in Orten, wo so solche Technologien entwickelt werden, ganz persönliche, spirituelle Erfahrungen gemacht, die gehen ohne Technologie. Ich rede hier über Meditation und solche Verfahren, wo wir sowieso zusammengeschaltet sind. Und das hat eine spirituelle, auch religiöse Bedeutung. Wir sind hier an einem religiösen Ort, das uns bedenken. Wir haben unser Netzwerk. Und das ist eben die Seite, die wir parallel gerade als Zukunftswerkstätter sehen sollten. Dieses technische Netzwerk ist eigentlich nur eine Seite der Münze. Und die andere ist, dann muss auf unsere Menschlichkeit berufen und mit ihr arbeiten. Und das ist eben die spirituelle Emergenz, die gegenwärtig aufbricht und an der ich gerade arbeite und deswegen der Psychiatrie bin. Weil das ist gerade Zukunft und höchst gefährlich. Wir sind als Menschen diesem Internet weit überlegen. Wir haben einen Anschluss, der etwas höher ist als ein technisches Netzwerk. Es ist also ein Hilfsmittel, auch instrumentell in Ordnung, aber die spirituelle Ebene ist eine ganz andere Dimension. Und wenn wir das nicht in unsere Zukunftsarbeit mit einbeziehen, dann werden wir tatsächlich in diesem technischen Gefängnis gefallen.
Also ich würde gerne den Aspekt auch mal verstärken, dass solche Systeme sich natürlich labil machen, je stärker sie zum Beispiel auch wachsen. Und ich denke, das ist ja im Moment die Situation auch, die wir haben, dass im Grunde, also ich gestalte dieses Gefühl öfter, wenn ich im Internet unterwegs bin, dass ich nicht mehr klar habe, wie ich diese Fülle an Informationen, diese Fülle an Angeboten auch für mich einordnen und sortieren kann. Also wo zu der Quantität einfach die Qualitätsfrage zu kurz kommt. Ein anderer Aspekt in diesem Zusammenhang ist ja immer wieder auch zumindest gerüchteweise da, also manipuliert Google zum Beispiel nicht seine Suchergebnisse.
Das sind meistens die Leute.
Oder werden sie nicht manipuliert?
Ja.
Durch bestimmte Tricks und so weiter. Also wir sind ja in der Gefahr, dass ja das, was da passiert, ich betrachte das auch mit einer sehr großen Faszination, aber dass wir das für eine Wirklichkeit halten, die aber, wenn man sie fragt, so natürlich auch wieder nicht existent ist. Ja, also das, was Google als ein höchst relevantes Ergebnis auf eine bestimmte Frage qualifiziert, entpuppt sich ja zu allermeisten Fällen als eine wenig relevante Frage. Weil einfach die Möglichkeiten, die ich als fragender Mensch habe, indem ich diese Frage stelle, wie ich sie ausdrücke, noch eine ganze Menge mehr transportiere als allein den semantischen Gehalt von dieser Frage. Also das kann die Maschine eben nicht nachvollziehen. Und da fängt es an, einfach, finde ich, problematisch zu werden. Vielleicht noch ein anderes Beispiel auch zur Amazon-Geschichte. Wir haben als Stiftung-Mitarbeiter manche Broschüren in unserem Angebot, die sind für Sachbücher hin, nach den Kriterien, glatte Bestseller. Ja, trotzdem nimmt Amazon unser Programm nicht auf in ihre Liste. Ja, und da finde ich auch, da ist in der Internetgemeinde einfach auch oft so ein wenig kritischer Blick darauf, wo einfach die Schatten dieser Geschichte sind, wo Informationen auch da gesteuert werden, kanalisiert werden und so weiter und so fort. Neben aller Faszination, die ich auch habe, ich habe zum Beispiel,
darf ich kurz einhaken?
Ja,
sonst vergesse ich meine Punkte.
Ein Satz trotzdem noch. Ich finde zum Beispiel genial, dass es inzwischen Netzwerke von hunderten von Antiquariaten gibt und wenn man wirklich tatsächlich ein Buch, was auf dem Markt nicht mehr ist, Buch, inzwischen. Ohne dass ich alle Antiquariate in meiner Stadt abklappere und in den staubigen Bücherregalen setze.
Also das Erste, was mir dazu eingefallen ist, was ich kurz erwähnen will, diese Skalierungsfähigkeit von sozialen Netzen. Was ihr unbedingt euch anschauen müsst, vielleicht als Zukunftsforscher, ist die Website des c2.com. Und von da aus die C2. Ja, klar, wir sind ja online. Ja, natürlich. Also ich kann einfach mal die Webseite eben auf den Bildschirm bringen. Ja, stimmt, die Stunde ist vorbei. Sag ich es erstmal kurz. Also es gibt ein Wiki, das ursprüngliche Wiki, was sich komplett mit der Evolution von Software beschäftigt. Und es gibt das zweite Wiki, das es hier gab, das Partner-Wiki von denen, das sich komplett mit der Evolution von Gemeinschaften beschäftigt. Und eine riesige Wissensbasis darstellt, wie sich Gemeinschaften online verändern, um starten zu können, um wachsen zu können und um die Probleme, die an verschiedenen Wachstumsgrenzen auftreten, zu überkommen und trotzdem Zusammenhalt zu halten. Und ich denke, eines der interessantesten Beispiele in letzter Zeit ist die Wikipedia, weil die es wirklich geschafft hat, zu skalieren auf gigantische Größen, also ja inzwischen größer als jedes Lexikon, was man sich für Geld kaufen könnte. Das dritte ist die Relevanz, also das, die Frage, wo findet man die Sachen, die einen interessieren. Da ist wirklich, das fängt jetzt erst so richtig an, dieser kollaborative Filter, wenn der vollends greift, dann ist es wesentlich einfacher, den Überblick zu behalten. Und Google ist natürlich eine Suchmaschine, die sehr dämlich ist, weil sie einfach bloß zwei Wörter binden und dann statistische Relevanzcluster gegeneinander auswerten. Aber auch da ist Amazon in dem Fall dahinterher, diesen Kontext von anderen Suchen und was die gesucht und gefunden haben, zusammenzuschalten und diese Suchergebnisse wirklich um wahnsinnig viele Metainformationen zu ergänzen. Also Suchmaschinen stehen auch noch ganz am Anfang. Das ist so das Wort dazu.
Denkst du, dass es manipuliert wird?
Also Google wird die Suchergebnisse bewusst nicht manipulieren, weil jedes Mal, wenn sie dabei erwischt werden, verlieren sie riesig Image. Aber es gibt natürlich viele Leute, die Google-Hacking betreiben, um ihre Seiten höher zu positionieren. Das ist zum Beispiel die Weblogs ein Riesenproblem, das ist der Comment-Spam, wie man es genannt hat, dass Leute auf anderen Weblogs Kommentare hinterlassen haben und auf ihre Webseite gezeigt haben, damit sie bei Google höher eingestuft werden. Aber das wird Stück für Stück in den Griff gekriegt. Das sind soziale Probleme und technische Probleme und die müssen miteinander gelöst werden.
Können Sie zeigen, was Sie zeigen wollen?
Ja, sofort, aber erst er und dann noch er und dann du wieder. Ich zeige das so lange.
Ja, also ich habe eine Studie von meinem Spiel genommen. Das hat man jetzt zusammengekommen und ich wollte mir jetzt mal einen kleinen Vortrag auf den Smartmatch einfach nicht nur die Basics und die Fakten, sondern wie das Smartmatch. Und davon sage ich und dazu sage ich, wir brauchen mehr Leute wie dich, junge Leute, die auch wir sind teilweise als Übersetzer. Die Kollegen, die schon im Ausland Zukunftsvorstellungen gemacht haben, arbeiten als Datendolmetscher. Sollten wir uns vielleicht für bestimmte Zielgruppen einfach mal überlegen, ob das nicht sinnvoll wäre, also wenn man junge Leute zusammenarbeiten, auch das Ziel zu nehmen. Im Prinzip ist eine Form von Zukunftsvorstellung, was man mit uns gemacht hat. Und deshalb wäre ich dafür, dass wir generationsübergreifend mehr arbeiten, und zwar nicht nur im Sinne von erzählen, wie früher die Omas gekocht haben oder Kinder betreut haben. Wir immer noch unter Generationendialog im Allgemeinen zu verstehen, was ja auch Generationendialog ist, aber wir brauchen diese Form von Generationendialog mehr denn je, wenn es darum geht, mit solchen Instrumenten wie Internet und so weiter zu arbeiten. Und mit dem letzten Punkt, wir haben die letzten 5 Jahre bei Wörthmann mit dem Zivilkreisnetzwerk gut gearbeitet und wir hatten eine Arbeitsgruppe zu neuen Medien. Da haben wir eigentlich teilweise auch tolle Erfahrungen gemacht, was so Beteiligungs- Geschichten im Internet betrifft. Also, auch gestern war in dem Vortrag kurz angesprochen, wirklich so Geschichten, wo man sich richtig beteiligen kann. Nicht nur in den Foren oder Chats oder sowas, sondern dann in 3D-Animationen und so weiter. Und ich finde schon, dass wir uns damit praktisch auch auseinandersetzen müssen, als Zukunftsvorstellung. Wirklich das auch anzupacken. Also nicht nur mit schlichten Fingern anlangen, sondern wirklich so, das auch
das heißt,
in großen Besitzern von Wissen, also Microsoft, Amazon, weiß ich, was es da noch so alles gibt, und zwischen wie kann ich da als Nutzer sozusagen ganz genau wissen, wann, also wenn ich direkt eingebe, wann tue ich lieber da oder wann tue ich lieber da?
Oh je. Also, mit den großen Besitzern von Wissen, das ist, glaube ich, ein Stück weit ein Trugschluss. Das Wissen, was Firmen besitzen, ist erstaunlich klein, aber sehr kompakt und gut verlinkt, wenn da viel Geld drin steckt. Andererseits ist es nicht so kompakt und gut verlinkt wie zum Beispiel die Wikipedia, weil wir herausgefunden haben als Gemeinschaft Internet, dass Hypertext, also das grundlegende Intimität von dem Web, von dem Netz, nicht von einzelnen oder von wenigen Personen geschrieben werden kann. Es ist einfach das Problem, dass niemand den Überblick über das Ganze hat. Es ist zu groß und deswegen die Stellen, wo Querverlinkungen sein müssen, nicht gefunden werden. Anders dagegen in einem Wiki wie dem ursprünglichen Wiki oder der Wikipedia, wo beliebig viele Leute drauf gucken, sind wir sehr wohl in der Lage, diese Quervernetzung vorzunehmen. Und deswegen ist dieser Wissensschatz tatsächlich in der Regel sehr viel besser zugänglich. Also, wenn du wissen willst, wo du was suchen willst, wenn du nach Fehlern suchst, die Windows hat und Lösungen dafür, dann bist du mit Sicherheit auf der Knowledge Base, nennen wir es, von Microsoft besser versorgt. Andererseits würdest du diese Ergebnisse bei Google auch finden. Ja, also mit Google anzufangen ist immer der richtige Weg, nachdem wir halt derzeit allumfassende Suchmaschine sind. Und genauso für Bilder.
Die Sache ist, wer ist ein besserer Hack? Google ist aus nichts verstanden. Das hat die natürlich überholt. Es ist, wer hat den besseren Algorithmus?
Ja, das stimmt auf eine Art, ist das korrekt? Also wer macht es besser zugänglich? Das ist vielleicht auch für dich die richtige Antwort. Wo soll ich anfangen zu suchen? Der es besser zugänglich macht, und das ist im Moment Google. Und wie man Google bedient, ist vielleicht gut, sich mit zu beschäftigen. Diese Suchmaschine bietet unendlich viele Möglichkeiten nach diese Suchmuster zu verfeinern, die auch sehr schnell alles Unrelevante wirklich hart ausfiltern können. Also nicht nur ist es einfach, Plagiate zu finden, es ist auch möglich, Suchen zu definieren, ja nach Boolscher Logik, sagen wir Informatiker, aber indem man bestimmte Begriffe ausschließt, sagt, ich will nur Seiten auf Deutsch haben, nur neuer als von da und da oder nur auf der Webseite. Also ich meine, die Webseite von meiner Universität ist so verwirrend, dass ich sie nie selbst benutze, sondern immer nur über Google bediene.
Das heißt,
Google ist die Nummer 1.
Jetzt?
Und du musst auch bleiben. Achso, Entschuldigung, du warst. Du musst wirklich etwas drauf haben, Entschuldigung.
Ich wollte nochmal auf Julia Lutzkin eingehen, mit dieser, also für mich klang das so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was du meinst, als Alternative vom Internet, also vom virtuellen Netzwerk der Informationen auf der einen Seite und dem virtuellen Netzwerk, Emergenznetzwerk, virtuelles Emergenznetzwerk auf der anderen Seite, ne? Hat sich auch entwickelt, was du so kurz angedeutet hast. Und ich erlebe das so in unserer Familie ganz persönlich, dass wir zusammen in beiden Bereichen tätig sind und dass das ganz spannend ist, diese Quervernetzung eben, weil es ein kurzer Weg ist, immer wieder zu schaffen, uns auszutauschen und auch so in den Topf des anderen zu gucken und dadurch den eigenen Teil, der diesen Topf aus dem Topf ist oder trinkt oder wie immer, wird dadurch damit entwickelt. Ne? Und das ist jetzt sozusagen nochmal wieder eine andere, eine neue Ebene dazu. Ne? Also die einen entwickeln sich separat und die nächste Ebene ist, dass sie sich wieder vertauschen.
Ja, es entwickelt sich im Internet.
Genau, und das ist das, was Sache wieder erstens befriedigend macht für beide Seiten, weil man eben nicht einseitig sich entwickelt, also nicht so ein einseitiges Wachstum hat, so wenn die linke Schulter nur ganz hoch kommt und die rechte nur runterhängt. Und es ist auch sehr anregend. Und ich denke, da steckt, und das wäre dann die Fortschreibung des Vortrags, da steckt dann nochmal ganz viel Potenzial.
Mit Sicherheit. Also das Ganze hat nicht aufgehört. Da war noch da und da und da. Ich kurz an der Stelle noch was sagen. Also ich habe hier das Meatball-Wiki, das ist das zweite Wiki, das es gab, kurz aufgerufen. Das ist dieses Wiki, beschäftigt sich nur mit Gemeinschaften und deren Entwicklung. Also auch hochinteressant zu lesen. Und das nächste, also dieses Übersetzungsprojekt, einer von euch hat es gerade auch angesprochen, wie man das jetzt hier nutzen kann und wie man das ja, einbinden kann in Zukunftswerkstatt, würde ich auch gerne noch ein bisschen ja, als nächstes Thema mit euch besprechen. So, wo war das? Da und da und da.
Jetzt mal eben ein Treffen in Labor einberufen könnte, werden könnte, wo die dann einfach halt real-time Internet-Sessions gemacht haben und es wurde vorher verabredet, dass man jeden Tag um die und die Zeit bitte alle am Computer sitzen, die die teilnehmen können, sondern sich bitte jetzt anmelden, dann kriegen sie halt zugeschickt, was sie an der zu dem Zeitpunkt dann besuchen müssen im Netz und dann sind sie halt alle parallel geschaltet und können einfach ein normales Meeting einrufen, sie können sich halt sehen,
Ich wollte jetzt nochmal auf die Frage diese Suche eingehen. Also ich fühle mich manchmal so ein bisschen als News-Junkie. Also ich muss jeden Tag mal gucken, was gibt es Neues. Ich scanne verschiedene Netze, filter raus und verteile es dann weiter. Und auch wieder verschiedene Netze, wo ich meine, die News-Lage entspricht denen, was sie wissen wollen. Mit der Suche, muss ich sagen, hat sich bei mir irgendwie eine Vorgehensweise herausgestellt, die sich an die Ergebnisse ausgerichtet hat. Und da ist bei mir so, dass ich wirklich bei Wikipedia anfange, weil also in 80% der Fälle kriege ich da saubere Informationen und auch weiterführende Links, wie ich weitersuchen kann. Ich führe das darauf zurück, dass Wikipedia einfach von Menschen gemacht wird. Und das ist für mich so ein Beispiel, wo jetzt, habe ich gestern schon geartet, Romantiker, für das gute Sieg, weil in Wikipedia kann wirklich jeder reinschreiben, ja. Und da kann auch jeder Rechte reinschreiben, aber irgendwie die Texte sind trotzdem so saugut, dass der eigentlich immer ziemlich gute Informationen kriegt und wie gesagt weiterführende Sachen. In 2 von 10 Fällen muss ich dann bei Google nochmal gucken und ja, was gibt es mehr. Ja. Und das führe ich darauf zurück, dass Google für mich sau blöd ist, weil es ist ja eigentlich nur ein Roboter, der scannt, den du auch noch leiten kannst. Du kannst sagen, guck mal da. Und also für mich ist gerade die Geschichte eigentlich, dass man sich eben nicht von der Maschine beherrschen lässt, sondern dass letztendlich unsere Initiative, unsere Intelligenz das Ding bestimmt. Und also ich habe vorhin auch nach dem Hammer gefragt. Also ich finde schon, dass das ein sehr gutes Instrument ist, untereinander Erfahrungen auszutauschen, Hinweise zu geben. Wir müssen uns halt bereit erklären, daran teilzunehmen, Verabredungen treffen und so weiter.
Also vielleicht noch ein Hinweis auf eine andere Organisation, die das sehr erfolgreich nutzt. Der FFII, das sind die Softwarepatentgegner in Europa, die jetzt ja auch durchaus einen Sieg eingefahren haben vor dem Europäischen Parlament. Und die koordinieren sich komplett über ein Wiki, was sie in 14 Sprachen führen, wo es also eine ganze Menge von Wikignomen gibt. Also kann man gucken, FFII.org, glaube ich. Also, ja, ich will das nur erstmal sprechen. Und, aber ja. Die übersetzen dann diese Webseiten, die haben ihre ganzen Meetings online, die führen Diskussionen über dieses Wiki, da kann man sich mit Sicherheit inspirieren lassen. Da weiß nicht, war da hinten noch? Dann du, dann
Also ich will nochmal auf diese Trennstrecke hinweisen. Du hattest mit ihm schon gesagt, dass die Tipps, die du kennst, irgendwie gar nicht mehr Wert auf handfestbare Dinge legen. Es gibt ja drei klassische Lernkanäle, über die wir verfügen, auditiv, visuell und haptisch. Und offensichtlich wird der haptische Zugang reduziert. Und wenn man sich mal vergegenwärtigt, wie viele Menschen mit ihrer Lebenssituation umgehen können, wie weit sie über haptische Zugänge lernen und Dinge begreifen und definieren, dann stellt sich mir die Frage, was passiert mit diesem Lernzugang bei diesem Medium? Das ist nochmal bei dem Thema Fortbildung gekommen. Also natürlich kann man über E-Learning oder Blended Learning auch Fortbildung anbieten, aber ich arbeite in der Erwachsenenbildung und ich bin mir ganz sicher, dass das ein bestimmtes Klientel grundsätzlich ausschließt. Wie, also bei Lernprozesse eben auch soziale Prozesse sind. Und die wird man über solche Internetkonferenzen nicht erreichen. Das schafft man nicht. Weil sozusagen die Lernblockaden, die manche Leute aufgrund von Sozialisationsprozessen entwickelt haben, nur im unmittelbaren sozialen Kontext aufgebaut werden können. Und da, finde ich, passieren zwei Ausschüsse. Und möglicherweise weißt du was darüber, was mich interessiert.
Nein, diese Ausschüsse von Leuten als haptische Lernen. Ich muss zugeben, dass ich mich mit dem Thema Ausschließen bisher nicht so viel beschäftigt habe. Anders kriegen, weil es mich selbst bisher noch nicht betroffen hat. Die Technik, was revolutioniert wird, ist diese Verteilung von Informationen. Ich glaube nicht, dass Schulen überflüssig werden. Und all das, was wir in der alten Welt entwickelt haben, kommt ja nicht von heute auf morgen. Also das ist einfach korrekt, wie die Leute brauchen oder lernen schneller, effektiver in anderen Kontexten. Und das aufzugeben, wäre sicherlich falsch. Ich hoffe nur, dass die Ergänzung, die dieses Netzwerk bieten kann, auf diesen Sprung, dass der voll genutzt wird. Weil zum Beispiel mir ermöglicht ist, dass ich Vorlesungen von einem bestimmten Professor in Amerika hören kann, der einfach die Autorität ist auf einem bestimmten Fach. Den könnte ich nie so hören und die Vorlesungen bei uns in Deutschland sind einfach nicht gut, was das angeht.
Aber wenn man die ökonomische Folie dazu nimmt, dann schießt das eben ein Teil von diesen Lernprozessen aus.
Ja, aber es macht doch zu viel mehr Leuten zugänglich, als es vorher der Fall war.
Aber ein Teil sind wir
nicht. Aber die waren doch vorher auch weg.
Ja, vorher auch weg.
Kurz, ich glaube, meine Mutter war zuerst und dann.
Ich wollte kurz ergänzen zu dieser Geschichte mit dem. Braucht es noch die persönliche Bewegung, so habe ich das verstanden. Man kann die überflüssig werden, indem dieses. Man kann Lektionen, also Vorlesungen runterladen, kriegt dadurch was mit, wie jemand das sehr gut verbindet, also auch sprachlich gut überbringt, was sonst gar nicht möglich wäre. Ich bin auch überzeugt, dass sich die Schule nicht erübrigen wird. Und meine Erfahrung ist mit Telefonkonferenzen, das ist ja schon was Ähnliches wie eine Internetkonferenz. Also eine tatsächlichste Form der Kommunikation sind die Unterschiede sind nicht mehr so groß. Beziehungsweise das wird ja jetzt auch zum Teil eben mit Kameras dann schon gemacht. Dass wir in unserer Vorstandsarbeit gemerkt haben, Telefonkonferenzen sind zum Kurzbesprechen von bestimmten Sachproblemen okay, aber für die Gruppenentwicklung eines Vorstandes auf Dauer tödlich. Wenn du also nur Telefonkonferenzen machst, bricht der Laden zusammen, weil er einfach nicht mehr funktioniert, weil nicht die Leute das, was sie an persönlichem Austausch brauchen, weil sie ganz viel funktionieren zu können, ja, zu kurz kommen. Und deshalb braucht es diesen Wechsel. Man kann sich das zusammensetzen, glaube ich, erleichtern, man bestimmte Sachen, die man auf diese Art und Weise gut miteinander klären kann, wegarbeitet und dann andere Sachen wieder in persönlichen Kontakt
miteinander. Aber Vorsicht, es gibt auch Gemeinschaften, die ohne oder fast ohne das Auskommen, also in viel geringerem Maße, Wikipedia, wir wohnen
da
treffen sich.
Das ist auch einmal oder ungefähr einmal, ja, also ich bin zwei, das, Tage zusammensetzen.
Das heißt, die Wikipedia-Bewohner treffen sich gar nicht zusammen. Ja? Also die viele Open-Source-Projekte funktionieren komplett, ohne dass sie die Leute nicht kennen. Also das ist noch nicht raus, was da tatsächlich möglich ist oder nicht. Da.
Wir wissen jetzt ganz viel, was es gibt. Es gibt Wikipedia, es gibt Google, es gibt Vernetzung, es gibt Möglichkeiten. Aber die Frage, die deine Arbeitseinheit ja hier auch aufkommt, die ist für mich noch nicht befriedigend beantwortet. Wo hängt der Hammer für uns als Menschen, die Zukunftswerkschaft voranbringen, die Robert Jung bekannter machen wollen, die Zielgruppen erreichen wollen, die wir noch nicht erreicht haben? Und das ist für mich nicht damit getan, dass wir sagen, das gibt es jetzt alles schon. Das gibt es nämlich bezogen auf Zukunftswerkschaft noch recht rudimentär. Das würde mich jetzt interessieren, ein paar Wortmeldungen ganz speziell zu dieser Frage, dass wir die abschließend nochmal unten machen. Wo hängt für uns 40 Leute, 30 Leute hier der Hammer? Wo hängt für uns die ganz konkrete, naheliegende erste Verwirklichungsidee, was wir in den nächsten Wochen jetzt anders machen können mit dem, was wir hier erfahren?
Also, ich will euch unterstützen, ich möchte kurz anmelden, wir haben noch 10 Minuten.
Genau.
Das heißt, jeder wirklich eine Wortmeldung. Ich möchte auch nochmal hinweisen, dass da drüben an der Wand dieser erste Schritt schon hängt. Also vielleicht, dass es schon angefangen hat. Da war noch da hinten, da war noch hier eine Wortmeldung und da. Bitte zu dem. Ja, was war noch vorher? Wir müssen einfach ganz, ganz lange strecken. Ich habe nicht so viel Erfahrung beim Moderieren von solchen Diskussionen. Ich bitte das zu entschuldigen. Fängst du kurz an? Oder was du? Weiß ich nicht. Wolltest du noch was dazu sagen?
Nein, ich wollte. Nee.
Also zu dem Thema bitte.
Ich habe noch eine Frage, also ganz tief, wenn in dem Bereich nicht. Ehrlich sagen, würde mich anhöten, weil das Schöne an der Zukunftswerkstatt ist, dass du mit Leuten zusammen bist, dass man sich fühlt, spürt und sich damit abknutschen. Aber so, und das kann das nicht ersetzen, aber es kann ein gutes Werkzeug sein, das man zusätzlich nutzen kann. Und, ja.
Okay, also falls es jetzt nicht mehr reicht beim Mittagessen, dann. Ja? War noch jemand vorher, den ich gesehen habe?
Also vielleicht ein paar Sachen zu dem Thema. Also es ist inzwischen ja eine richtige Bewegung, was diese E-Participation-Geschichten angeht. Es gibt viele Ansätze dazu, die in der Erprobung sind. Also ich will jetzt mal nur Fraunhofer zum Beispiel nennen, die Beteiligung Software entwickeln in verschiedensten Varianten und so. Das muss man im Einzelnen nochmal vertiefen. Der zweite Punkt ist, ich denke, viele von uns, die hier sitzen, verwenden das Internet mit seinen Möglichkeiten schon als begleitende Maßnahme in größeren Beteiligungsverfahren, in dem zum Beispiel eine unmittelbare Information an die Öffentlichkeit gegeben werden kann, in dem Öffentlichkeit sich in diesen Prozess einklinken kann, ohne dass sie sozusagen irgendwie dazu eine Erlaubnis brauchen und so weiter. Es gibt natürlich den ganzen Bereich, der, was du angesprochen hast, weiter mit Vernetzung von Initiativen, die gar nicht räumlich an einem Ort sind, die über die ganze Bundesrepublik oder weltweit verstreut sind und die an ihrem sozialen Projekt über die Möglichkeiten tätig sind. Also es ist eine unendliche Breite, wo wir Berührungspunkte haben. Bis hin zu den Softwareentwicklungen, die wir auch haben, wo tatsächlich mit internetgestützten Verfahren moderiert wird. Also zum Beispiel hat der Herausgeber der Organisationsentwicklung, der Tretisch, hat eine Software jetzt entwickelt, die internetbasiert, klassisch moderiert, eine Zukunftswerkstatt vollständig online durchführen könnte. Ja, mit allem Schnickschnack und allen Möglichkeiten. Und das Interessante an dieser Software ist, dass es die Grenze sprengt von 30 Personen im Hinblick auf mehrere hundert, was die Sortierung von Aspekten und Karten und so weiter angeht. Ja, wäre auch alles zu vertiefen. Eine Sache würde ich gerne aus unserer Sicht, also Stiftung Mitarbeit, nicht sagen, die ist hoch beachtenswert an dieser Stelle. Wir müssen nach wie vor sagen, sagen, dass es einfach selektiv ist, was den Zugang angeht. Es gibt auch, da brauchen wir nicht nach Afrika zu schielen, es gibt in unserer Gesellschaft Gruppen, die überproportional schwach vertreten sind im Internet, die nicht partizipieren können, weil sie sich die Hardware nicht leisten können, die keinen Zugang haben, die Verbindungs- Online-Kosten nicht tragen können. Und es sind eigentlich auch die Gruppen wieder, die auch in den klassischen Beteiligungsverfahren eher marginal vorkommen. Und das ist die große kritische Geschichte, wo, wenn wir es dann nutzen, wo wir, wenn wir den Hammer auspacken wollen, sagen müssen, wir müssen über öffentliche Zugänge reden, es muss Übersetzungsarbeit geben, es muss, und da haben wir auch zum Beispiel gute Erfahrungen gemacht, dass wirklich Jugendliche Erwachsenen zeigen, wie sie jetzt da an dieses Tool kommen und was sie machen müssen und so weiter und so fort. Also da ist eine ganze Menge zu tun, damit an der Stelle wirklich die Zugänglichkeit auch für alle garantiert ist.
Aber ich meine, gerade diese Übersetzungsarbeit ist eine Sache, die man ganz hervorragend über das Internet koordinieren kann, zum Beispiel.
Ja, aber man muss einfach wissen, dass also überproportional Männer, überproportional deutschsprachige Deutsche hier, also wenn wir auf unsere Situation, also Migranten unterproportional, Frauen unterproportional sind, dass es auch diese Zeitkomponente wieder gibt. Also man muss, wenn man sich online beteiligt wird, auch einfach schlicht die Ressource Zeit haben, dass man sich abends hinsetzen kann, gucken kann, die Baustellen angucken kann, eingeben kann, was man denkt, gucken kann, was noch an die anderen drauf geantwortet und so weiter und so fort. Also das ist alles noch, noch sehr genau zu gucken und sehr sorgfältig.
Okay.
Ich finde ja auch, das ist eine gute Vorgehensweise und der richtige Weg. Wir haben zum Beispiel so drei Erwartungskonferenzen, die haben Migration durchgeführt, haben dann bei der Phase Rückblick in der Vergangenheit eine Internetrecherche mit den Migranten gemacht und denen so einen Zugang gemacht, an verschiedene Bereiche ranzukommen, wo sie sonst später nicht rankommen. Also, da geht mich ja auch an uns in die Kreativität aus, das so einzusetzen.
Und das muss man einfach mal ganz erklären. Auch bei den Jugendlichen ist es nicht so, dass, du hast es gestern mal so lapsig gesagt, so, auch da gibt es Gruppen, die einfach da ausgeschlossen sind. Es ist für euch natürlich klar, also für eine, sag ich das mal, intellektuelle Spektrum der heutigen Jugend ist es klar und selbstverständlich, und ihr wisst, damit umzugehen und machen uns das allen vor. Aber es gibt auch in der jungen Generation Leute, die nicht den Zugang haben.
Also wie gesagt, das fängt an.
1980 heißt in einem Zukunftswerk statt International Future Lab. Und da wo es auch Future Lab, auf Englisch Future Lab.
Ja, kann ich auch.
Future Lab, ja. Und die gibt es hauptsächlich in Amerika. Also es gibt nämlich die Zukunftswerkstätten weltweit. Und die hat sich entwickelt. Ja. Und die sind hauptsächlich in US-amerikanischen Städten, Future Labs, die sehr viel das machen, was wir hier unter Planungsberatung verstehen, aber sind auch Community Organizing Projekte, also Bürgerbeteiligung.
Kommt gleich. Ja, das war Google. Ist es das?
Das ist ja eine.
Okay.
Also, wie gesagt, es sind ganz unterschiedlich organisiert. Als Firmen, als Bürgerinitiative, Stadtteilgruppen, Elmut-Institut ist auch eins, also mit Friedrich Kappa in Berkeley. Das sind wissenschaftliche Gruppen in Houston, an der Universität, ist eine sehr große, in Hawaii auch an der Uni. Es ist also auch wie hier sehr akademisch orientiert. Es sind meistens Studenten, Hochschulabgänger, Professoren, die aber bis in die bürgerliche Partizipation zu den Betroffenen gehen. Ungefähr die Hälfte technisch orientiert, die andere Hälfte mehr sozial orientiert.
An der Stelle möchte ich die Sache jetzt beenden. Ich danke erstmal, wir haben erst noch ein Schlusswort. Also, das muss ja sein. Das, was ich auch gezeigt habe, ist die vorderste Front in großen Teilen von der Entwicklung, die jetzt gerade stattfindet. Das heißt, es ist beschränkt auf die Leute, die an der vordersten Front, an der blutenden Ecke dran sind. Ja, das wird, das fängt an sich zu verbreiten, es wird immer breiter. Der Computer wird sehr bald keine Voraussetzung mehr sein, um daran teilzunehmen. Es gibt viel mehr Handys als Computer und dementsprechend versucht auch die Industrie mit aller Macht, die Sachen auf die Handys zu bringen, weil sie dann viel mehr Leute erreichen können. Ja. Also es wird über immer mehr Möglichkeiten geben, da zuzugreifen und damit werden auch diese Barrieren immer weiter fallen, wo auch der Preis für diese Zugänge immer weiter fällt. Und das andere ist, dass ich noch darauf hinweisen wollte, also für alle Datenreisenden, die da sich beschäftigen, ist es vielleicht interessant zu wissen, dass der CCC auch explizit ein Blatt herausgibt, einmal alle paar Monate für Datenreisende, um hinzuweisen, wo denn gerade diese sozialen Probleme, die der CCC sieht, als Gemeinschaft von Hackern, wo da gerade die Reise hingeht. Und im Moment ist das natürlich der elektronische Pass. Und detaillierte Informationen, wie man den hacken kann. Ja. Damit bedanke ich mich bei euch allen fürs Zuhören. Das war hochinteressant, auch für mich. Ich hoffe auch für euch. Wir können gerne am Essenstisch noch ein bisschen über soziale Software reden. Das hat hier leider erst einmal nicht mehr gereicht. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und dass dann ja, elektronisch eine ganze Menge dabei herausfällt.
Also, Kaffee und dann gehen wir noch mal.